Ich möchte meiner Predigt zwei Bibelstellen voranstellen. Einmal aus dem Buch Sacharja, den Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und dann Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ich möchte mit uns nochmal beten. Herr, ich möchte dir danken für dein heiliges und lebendiges Wort, auch für diese Textabschnitte. Dein Wort ist Wahrheit. Hilf, diese Wahrheit richtig zu teilen. Heilige uns in deiner Wahrheit. So bete ich um Segen im Reden und Hören in gleicher Weise. Sei du selbst unser Lehrer durch deinen Heiligen Geist. Amen. Das sind zwei große Verheißungen, die wir gehört haben. Die eine aus dem Alten Testament, die andere aus dem Neuen. Beide fordern uns auf, genau hinzuschauen, sich einen Reiter einmal näher anzusehen. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, prophezeit Sacharja um 500 Jahre vor Christi Geburt. Siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er, sagt der Apostel Johannes im 1. Jahrhundert nach Christus. Und in beiden Texten geht es um einen König auf einem Reittier, in beiden auch um Gerechtigkeit und sicherlich auch um Jerusalem. Und trotzdem unterscheiden sich beide gewaltig. Bei Sacharja hören wir von einem Esel, dem Lasttier der armen Leute, und dem, der darauf sitzt, demütig. Habt ihr schon mal einen erwachsenen Mann auf dem Esel reiten sehen? Die Füße schleifen doch fast die Erde. Was beim stolzen Ross elegant und vornehm wirkt, ist beim Esel plump und lustig. Da sind die Beine zu kurz, die Ohren zu lang, der Gang irgendwie hölzern. Und eigentlich sieht man hier nichts, was nach König und nach helfen können aussieht. Aber die Erfüllung dieser Prophetie ist eine der wenigen Begebenheiten im Leben Jesu, die in allen vier Evangelien erwähnt wird. Bei Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 5 lesen wir. Und als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Hier sehen wir wieder einmal, dass biblische Prophetie nichts zu tun hat mit Vorhersagen à la Nostradamus, in die man alles und jedes hineininterpretieren kann. So etwa um 520 bis 515 vor Christus hat der lebendige Gott dem Sacharja gezeigt, dass der kommende Messias, König Israels, dieses Fohlen, das Junge einer Eselin, für sich beanspruchen wird. Und exakt so geschah es. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, Verse 6 und 7, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und als er dann auf dem Fohlen in Jerusalem einritt, war auch Das ein wahrhaft historischer Augenblick. Die 69 Jahrwochen Daniels waren zu Ende. Auf Jahr und Tag genau hatte dieser Prophet etwa 550 Jahre im Voraus diesen Einzug des Messias in Jerusalem geweissagt und dann auch seine Hinwegnahme, seine Kreuzigung. Aber weiter in Matthäus. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohne Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Ja, wer bist du, Jesus? Schon die Zeitgenossen, die mit Jesus lebten, beschäftigten sich mit dieser Frage. Jesus selbst startete einmal eine Meinungsumfrage, als er mit seinen Jüngern in der Gegend von Caesarea Philippi gekommen war. Auf dem Höhepunkt seiner Lehrtätigkeit fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Leute? Das Spektrum der Antworten reichte von Johannes dem Täufer über Elia zu Jeremia oder einem anderen der Propheten. Und ihr, was sagt ihr, wer ich bin, fragte er weiter. Simon Petrus aber antwortete: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dabei, eigentlich hätten sie es doch alle wissen können, oder? Hatte nicht ihre Bibel, das Alte Testament, ihnen klare Voraussetzungen und Vorhersagen auf die Identität ihres Messias in die Hand gegeben, sodass sie alle es hätten erkennen können? Er ist der Angekündigte und von Gott Gesandte, der Christus, der Gesalbte, auf Hebräisch Messias. Wenn ich eine Postkarte schreibe, Name, Anschrift, alles gut lesbar und an der richtigen Stelle, dann wird diese Karte, vorausgesetzt, die Post streikt gerade nicht oder sie wird nicht geklaut, dann wird sie trotz der vielen Milliarden Menschen, die diesen Planeten bevölkern, aufgrund von wenigen Unterscheidungsmerkmalen der richtigen Person zugestellt werden. Und nehmen wir einmal an, ich bekomme eine Postkarte aus Israel. Weil da in der Adresse Deutschland steht, ist schon mal ein großer Teil der Welt ausgeschlossen. Weil auch noch Papenburg draufsteht, 26871 Papenburg, ist der Kreis der möglichen Empfänger noch mehr eingeengt. Und da natürlich auch eine Straße und Hausnummer angegeben ist, wird der Kreis der möglichen Empfänger noch kleiner. Und dann mit meinem Vor- und Nachnamen drauf bin ich aus Milliarden von Menschen auserwählt. Und genau das ist es doch auch, was die Prophezeiungen mit dem Messias tun. Sie schalten alle anderen Menschen aus, bis nur noch einer überbleibt, der diese Voraussagen erfüllt. Ein Semit aus der Nachkommenschaft Abrahams, aus dem Königsstamm Juda, aus der Familie David, von einer Jungfrau in Bethlehem geboren. Das sind ja nur einige der präzisen Voraussagen zur Identität des Messias, die das Alte Testament enthält. In Genesis Kapitel 49, die Verse 8 bis 12, findet sich der Segen, den Jakob seinem Sohn Juda auf dem Sterbelager gab. Vers 10 daraus lautet: Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Also Zepter und Herrscherstab bedeuten, dass die Könige Israels von Juda abstammen werden. Aber was ist mit dieser merkwürdigen Wendung, bis dass der Schilo kommt? Die Herausgeber der Elberfelder Bibel hielten es nicht für übersetzbar. Die neue Lutherbibel übersetzt, bis dass der komme, dem es gehört, also Zepter und Herrscherstab. Der hebräische Text lautet Ad ki yabo shilo. Und jetzt wird's richtig interessant. In der hebräischen Sprache steht nämlich jeder Buchstabe für eine Zahl. Wenn wir den Zahlwert aller Buchstaben der hebräischen Wendung yabo shilo addieren, dann kommen wir auf 358. Jud 10, B 2, Aleph 1, Shin 300, Jud 10, Lamed 30, He 5, ergibt 358. Das hebräische Wort für Messias, Machiach, hat ebenfalls einen Wert von 358. Mem 40, Shin 300, Jud 10, Shet 8, macht zusammenaddiert auch 358. Versteht ihr jetzt, warum es im Stammbaum Jesu bei Matthäus und auch im Geschlechtsregister bei Lukas ganz wichtig ist, dass Jesus von Juda abstammt? Er, Jesus von Nazareth, war Israels rechtmäßiger König. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Vier Dinge in diesem Vers beschreiben das Wesen des Messias. Er ist König, er ist gerecht, er bringt Erlösung und er ist demütig oder auch sanftmütig, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Und ich denke nicht, dass die sehr große Volksmenge, die den Herrn Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem umgab, Pilger aus aller Welt, Bauern aus der Gegend, auch Blinde und Lahme und sicherlich viele Kinder und Frauen, damals schon die präzise Erfüllung der messianischen Prophezeiung begriffen haben. Zwar ritt der Herr auf einem Teppich von Kleidern und Zweigen in die Stadt und die Jubelrufe des Volkes schallten in seinen Ohren wieder. Für einen Augenblick wenigstens wurde er als König anerkannt, mit Lobesrufen und Ehrbekundigungen bedacht, wie sie nur dem Messias gebührten. Aber irdisch und menschlich gesehen war dieser Aufzug doch eigentlich recht kümmerlich. Ein König auf dem Rücken eines jungen Esels, der noch nicht einmal ihm selber gehörte, den er nach Gebrauch wieder abgeben musste. Das hatte er in Markus 11, Vers 3 dem Besitzer ausdrücklich zugesichert. Geliehene Kleider als improvisierter Sattel, keine Krone, kein Zepter, kein Schwert, keine Bodyguards, kein kostbarer roter Läufer, keine prächtig geschmückten Straßen und Staatsbeflaggung, sondern nur die schmutzigen, mit Schweiß bedeckten Gewänder der Pilger, die zum Passa nach Jerusalem gekommen waren, und hastig abgeschlagene und ausgerissene Palmzweige. Und als Begrüßungskomitee um ihn her diese bunte, schreiende Menge, in der Wahres und Falsches wild durcheinander geht, durchaus möglich, dass der Herr unter diesem Jubel mehr gelitten hat, als dass er Freude darüber empfand. Jedenfalls dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir heute diese Geschichte im Licht des Auferstandenen sehen, wo ganz klar ist, wer Jesus in Wahrheit ist. Sicherlich hatte sich Jesus in vielfachen Zeichen und Wundern als der Sohn Gottes bestätigt. Viele in der Menge, schreibt Johannes, waren wohl noch immer im Jubeltaumel über die Auferweckung des Lazarus im nahen Bethanien. Aber Johannes berichtet auch, dass selbst die Jünger nicht eigentlich verstanden, was dies alles bedeutete. Also so einfach, wie ich das gerade mit dem Beispiel der Postkarte dargestellt hatte, war es damals wohl doch nicht. Dafür standen Leben und Lehre Jesu in zu deutlichem Widerspruch zur gängigen jüdischen Messias-Erwartung jener Tage. Man wusste, man erwartete, dass Jerusalem, die alte Königsstadt, die Stadt Davids, Schauplatz für das Kommen des Messias, des endzeitlichen Königs von Israel und aller Welt sein würde. Es gab eine Riesensehnsucht nach seinem von den Propheten jahrhundertelang angekündigten Kommen. Aber von Kind auf an waren sie auch belehrt worden, dass der Messias als Herrscher käme, als siegreicher politischer Führer, der sie aus ihrer Unterdrückung durch die Heiden befreien, das Römische Reich stürzen und Israel wieder in seine rechtmäßige Stellung verhelfen würde, indem er sein eigenes Reich errichtet mit einem Thron in Jerusalem. Obwohl unter anderem schon Jesaja den leidenden Gottesknecht vorausgesagt hatte, war die Idee eines leidenden Messias den jüdischen Messias-Vorstellungen weitgehend fremd. Die wenigen Rabbinergelehrten, die das in Psalm 22, Jesaja Kapitel 53 und in anderen Schriftstellen prophezeite Leiden mit einem Messias in Verbindung brachten, spekulierten tatsächlich darüber, dass es für Israel zwei Messias geben könnte. Sie hatten nicht die leiseste Ahnung, dass derselbe Messias zweimal auf die Erde kommen würde. Das erste Mal, um zu leiden und zu erlösen, und das zweite Mal, mittlerweile sind fast 2000 Jahre vergangen, zur Rettung Jerusalems, zum Gericht der Völker und zur Herrschaft über die Erde. Aber bleiben wir noch bei Jesu ersten Kommen. Zum Passafest, dem Höhepunkt des jüdischen Festjahres, hatten sich damals wohl über 100.000 Pilger in der heiligen Stadt, die ansonsten wohl weniger als 50.000 Einwohner zählte, versammelt. Vor dem Goldenen Tor, auch Susa-Tor genannt, das geradewegs zum Tempel führte, stimmten die Pilger den 24. Psalm an und sangen: Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Und aus dem Tempel kam die Antwort der Priester: Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Worauf die Pilger in das Bekenntnis zu Gott als dem einzigen und wahren König Israels einstimmten: Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Irgendwann, so dachten und ersehnten viele, würden sie wieder in den Toren einer freien Stadt Jerusalem stehen, wieder frei atmen können und das Lied der Erlösten singen. Sie wünschten sich einen mächtigen Messiaskönig, der die Römer aus dem Land hinauswirft, der seine Macht dazu gebraucht, Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen. Und ich kann das gut nachvollziehen. Da brauche ich doch nur die Tageszeitung aufzuschlagen oder mir eine Nachrichtensendung im Fernsehen oder Internet anzugucken. Man macht doch gar nicht mehr hingucken, angesichts all des Elends auf der Welt, angesichts der zum Himmel schreienden Ungerechtigkeiten, der Kriege, der Katastrophen, aber auch aufgrund der Jauche, die sich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche aus allen Kanälen über die Menschheit ergießt. Sehnen wir uns nicht auch danach, dass Gott seine Macht deutlich zeigt? Ja, hätte Gott den Hitler nicht einfach wegbeamen können? Oder Kim Jong-un in Nordkorea oder die islamischen Terroristen, könnte er sie nicht einfach wegbeamen? So, ohne großen Krieg und das alles. Daniel 7, die Verse 13 und 14, da heißt es, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das hört sich doch schon anders an. Genau wie der zweite Text, den ich anfangs vorgelesen habe. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Johannes sieht hier, dass die Tür im Himmel wieder geöffnet ist und der Herr Jesus auf einem weißen Pferd reitend herauskommt. In der Antike war ein weißes Pferd stets ein Symbol für Sieg. Das Pferd galt als kriegerisches und königliches Reittier. Vielen Herrschern und Feldherren wurden große Reiterstandbilder oder Gemälde gewidmet. Also wenn ihr beispielsweise in Hannover aus dem Bahnhof auf den Bahnhofsvorplatz kommt, da trefft ihr sofort auf das Reiterdenkmal Ernst August, des Landesherrn des ehemaligen Königreichs Hannover, also direkt neben der Kröpke-Uhr in der Fußgängerzone, eines der traditionellen Treffpunkte der Stadt. Bilder wie das von Napoleon Bonaparte auf dem Rücken eines sich aufrichtenden weißen Schlachtrosses sind weltbekannt. In Offenbarung 19 ist die weiße Farbe sicherlich auch das Symbol himmlischer Reinheit und göttlicher Heiligkeit. Johannes beschreibt Jesus hier als gerechten Richter, gerechten Kämpfer und gerechten König, sitzend auf einem weißen Ross, bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Nicht in dem Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat, sondern in dem Blut seiner Feinde. Warum ist denn dein Gewand so rot und sind deine Kleider wie die eines Kältertreters, fragt Jesaja Kapitel 63, Vers 2 und die Antwort Vers 3. Ich habe die Kälte allein getreten, ich zertrat die Völker in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung, dass ihr Blut spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Wie viele Schlachten mag er wohl schon gegen Sünde, Tod und Teufel geführt haben? Hier redet der, der in Offenbarung 19 treu und wahrhaftig und das Wort Gottes genannt wird. Und er wird von himmlischen Heeren begleitet, die so ganz anders sind als sonst jede Armee dieser Welt. Also früher die Ritter, die trugen Rüstung, Kettenhemmen, Helme, Schilde, Streitäxte, Schwerter und Lanzen. Die Soldaten heutzutage tragen Tarnanzüge, kugelsichere Helme, Splitterschutzwesten, Maschinenpistolen, Präzisionsgewehre, Funkgeräte und was weiß ich sonst noch alles an technischem Kampfgerät. Doch die Heere des Himmels hier sind waffenlos und in weißes Leinen gekleidet, ein Sinnbild für ihre Reinheit, aber auch dafür, dass sich Jesus keinerlei Gedanken darüber macht, ob ihre weiße Kleidung schmutzig werden könnte. Er selber ist ja ihr Schild, wie es Gott auch schon dem Abraham versprochen hatte, 1. Mose 15, Vers 1. Ich selbst bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und sie werden bei dieser letzten großen Auseinandersetzung zwischen Christus und den Feinden Gottes, die sich bis nach Jerusalem hinein erstrecken wird, tatsächlich keinen Finger zu rühren brauchen. Jesus Christus wird den Sieg ganz allein in der Kraft seines mächtigen Wortes erringen. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, heißt es im Text. Und was für ein Gegensatz zu Jesaja 53. Er aber beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Was für ein Gegensatz zum sanftmütigen Einritt auf dem Esel nach Jesaja 9, Vers 9, wo Jesus kam, um sich als das Lamm auf die Schlachtbank zu legen. Verhöhnt, verspottet, geschlagen, gefoltert und ausgepeitscht, so musste er damals diese Stadt ein paar Tage später wieder verlassen, auf seinem Haupt eine Krone aus nadelspitzen Dornen, auf seinem aufgerissenen, blutenden, zerfetzten Rücken das Holz tragend, an das er dann genagelt wurde. Alle Welt richtete sich 2004 über Mel Gibsons Film Die Passion Christi auf. Zu grausam, sagten viele. Der Film dauert 90 Minuten. Wie grausam musste erst die Wirklichkeit für Johannes und die Frauen, auch die Mutter gewesen sein, die bei Jesus blieben, als er gekreuzigt wurde. Sie hatten jahrelang mit ihm gelebt, ihn kennengelernt, lieben gelernt und nun sahen sie mit an, was er um ihretwillen, auch um unserer Sünde willen, um meinetwillen erduldete. Jesus, der Nazarener, der König der Juden, hatte Pilatus in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache schreiben und ans Kreuz heften lassen. Es entsprach der Wahrheit, auch wenn Israel es in seiner rabbinischen und schriftgelehrten Glaubenstradition bis heute noch immer nicht anerkennt, dass dieser Jesus, ihr verheißener Messiaskönig, der Gesalbte Gottes, der Erlöser und Retter Israels und der ganzen Welt ist. So sehr waren sie auf einen irdisch-politischen Messias fixiert, der den Thron Davids wieder aufrichten und die verhasste Besatzung rauswirft, dass sie das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, in der großen Mehrheit nicht erkannten und verworfen haben. Sie haben trotz der Fülle von eindeutigen Hinweisen, Vorschattungen und Prophezeiungen im Alten Testament und deren präziser Erfüllungen im Neuen Testament nicht sehen wollen oder können, dass ihre Schriften ein zweimaliges Kommen des Messias ankündigten. Zum einen als Lamm Gottes in Knechtsgestalt, um die Schuldfrage der Welt zu lösen, was geschehen ist. Zum anderen als der wiederkommende Herr, der die Machtfrage der Welt lösen wird, was noch aussteht. Zuerst Zacharja, Kapitel 9, Vers 9, ich lese es nochmals. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, erfüllt bei Jesu Einzug in Jerusalem zu Beginn der Woche, in der er gekreuzigt wurde. Dann Offenbarung 19, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. So verlässlich, wie er zum ersten Mal gekommen ist, so verlässlich wird er zum zweiten Mal kommen als Herr und Richter der Welt. Und natürlich ist der, der in Offenbarung als der beschrieben wird, der auf dem weißen Pferd sitzt und dessen Name König aller Könige und Herr aller Herren lautet, derselbe wie der, der auf dem Esel ritt. Dieselben Hände, die die Zügel dieses Pferdes halten werden, tragen die schrecklichen Narben der Kreuzigung. Jesus ist nämlich beides, demütig und milde, das Lamm, wie es Jesaja beschreibt, zugleich auch der Löwe von Juda, der kämpft und siegt in Gerechtigkeit, vor dessen Zorn es kein Entrinnen mehr gibt. Auf jeden Fall lohnt es sich zu gucken, wie diese bekannte und viel zitierte Stelle mit dem Esel als Symbol der Friedfertigkeit und Armut aus Zacharja 9, Vers 9 weitergeht. Zacharja 9, Vers 10. Und ich vertilge die Kriegswagen aus Ephraim, das ist Israel, und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Zacharja stellt sie nahtlos hinter die präzise Prophetie über den demütigen Einzug des Heilands in Jerusalem. Und schon sind wir wieder bei Jesu zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit. Ja, so ist es oft bei den biblischen Vorhersagen. Da werden die Berggipfel beleuchtet, wir schauen auf ein gewaltiges Panorama, während tatsächlich tiefe Täler dazwischen liegen, die durchaus einmal auch 2000 Jahre und mehr dauern können. Zeit und Stunde dieser Geschehnisse weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel. Aber die Bühne dafür, dass Jesu Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit stattfinden kann, ist längst gezimmert, die biblischen Bedingungen erfüllt. Israel existiert wieder als Staat und Jerusalem ist in jüdischer Hand. Das Evangelium wird auf der gesamten Erde verkündigt durch Missionare über Radio und Fernsehen, insbesondere über Satellit und Internet. Verführungen und Verfolgungen haben ein unvorstellbares Ausmaß erreicht. In einer wunderschönen Ballade auf seiner CD American Roots singt der gläubige Bluesmusiker Larry Howard davon, dass er das weiße Pferd in der Ferne schon sehen kann und dass er es kaum abwarten kann, dabei zu sein, wenn der Herr wiederkommt. I'm gonna be ready for his coming. Can't wait to ride by his side. I see the white horse in the distance. I see the harvest in his eyes. Wie kommt er darauf? Was ist der Grund seiner Hoffnung? Nun, wir haben schon gehört, dass der Herr Jesus ja nicht allein zurückkehrt. Ich erinnere nochmal an Offenbarung 19, Vers 14. Und die Heere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Was sind das für Heere? Sind das irgendwelche Geist, Geisteswesen wie die Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende von Engeln rings um den Thron Gottes aus Offenbarung 5. Ich denke, die heiligen Engel gehören nach Matthäus 25, 31 oder 2. Thessaloniker 1, 7 wohl auch dazu. Genau wie die in der Trübsal getöteten Heiligen, nach denen in Offenbarung 7, Vers 13 gefragt wird, oder die Gläubigen des Alten Testaments, was Judas 14 und andere Bibelstellen vermuten lassen, aber dann vor allem doch auch die wiedergeborenen Gläubigen des Gemeindezeitalters. Die Kleidung, mit der sie bekleidet sind, ist nämlich die gleiche wie die der Braut, dem Weib des Lammes, ein paar Verse vorher, Offenbarung 19, Vers 8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem von Nikolaus Graf von Zinzendorf im Lied besungenen Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Dieses Kleid der Gerechtigkeit Gottes in Christus, das bezeugen viele Bibelstellen, das sollen und können wir doch bereits heute tragen. Nein, ich denke, es sind die gerechten Taten, die der Herr seit unserer Bekehrung durch uns wirken konnte, die Früchte eines Lebens der Nachfolge. Die Hochzeit des Lammes hat da in Offenbarung 19, Vers 14 also bereits stattgefunden und damit auch die Entrückung, sodass der Herr von diesem Augenblick an keinen Augenblick mehr ohne seine vollendete Gemeinde denkbar ist. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist es doch, was im Zusammenhang mit der Entrückung in 1. Thessaloniker 4, Vers 17 Gottes Wort den Gliedern seines Leibes verspricht. Nach dem Kommen für die Seinen, das jederzeit, in jedem Augenblick erfolgen kann. Und was die große Drangsal einläuten wird, erfolgt also dann zu deren Ende das Kommen mit den Seinen. Mit den gleichen Menschen, die vorher in Vers 8 beim Hochzeitsmahl des Lammes beschrieben werden. Die Braut Christi, seine Gemeinde, wird zusammen mit den Heerscharen seiner heiligen Engel und dem ganzen geheiligten, erlösten Volk Gottes ihren Bräutigam begleiten, wenn er aus dem Himmel auf diese Erde zurückkehrt, um sein Reich zurückzuerobern und der siebenjährigen Schreckensherrschaft des Antichristen und des falschen Propheten unter Führung Satans das Ende zu bereiten. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm, weissagt schon Sacharja, Kapitel 14, Vers 5. Und die Bibel unterscheidet deutlich zwischen diesen beiden Ereignissen, dem Kommen für die Sein, in Klammern Entrückung, und dem Kommen mit den Sein. Wenn er zur Entrückung der Seinen erscheinen wird, setzt er seinen Fuß nicht auf die Erde. Er kommt nur in den Luftraum und nur die Gläubigen können ihn sehen. Wenn er jedoch als König aller Könige und Herr aller Heeren, begleitet von der gewaltigen Wolke seiner ganz in Weiß gekleideten Erlösten aus dem Himmel herabstürmt, um mit dem Hauch seines Mundes alle Feinde zu vernichten, den Gläubigen aus der großen Trübsal, die noch am Leben sind, Befreiung zu schenken und ausgehend von Jerusalem sein Friedensreich aufzurichten, wird das kein geheimes Ereignis mehr sein. Alle werden ihn sehen, Offenbarung 1, Vers 7. Und am Ende werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem im Osten liegt, Sacharja 14, Vers 4. Und manchmal hört man die Leute spotten, dass wenn der Herr Jesus heute wiederkäme, er an der nächsten Straßenecke gleich wieder gekreuzigt wird. Vergesst es. Er wird in einer so großen Macht und Herrlichkeit erscheinen, dass die Dimension jedes Denkens sprengen wird. Als sein Apostel Johannes diesen Blick hinter die Kulisse der Weltgeschichte machen durfte, da spüren wir doch, dass seine menschliche Sprache kaum ausreicht, das zu beschreiben, was er da sah. Dass Bilder und Vergleiche herhalten musste, um das irgendwie in Worte einzufangen. Und was muss das für den Johannes eine Genugtuung gewesen sein? Was für eine Freude, seinen Herrn Jesus, den er so sehr liebte, mit dem er durch dick und dünn gegangen war, dem er nachgefolgt war, unter dessen Kreuz er gestanden hatte, in dieser Position zu sehen, in dieser unvorstellbaren Macht und Herrlichkeit, über alle Maßen erhöht, mit einem Namen, der über alle Namen ist, so sagt es der Philipperbrief. Er wird nie wieder in Schwachheit kommen. In seinem Namen wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 11. Und die Antwort auf die Frage, wer ist der, ist ein für allemal gegeben, wenn der König der Könige zurück auf diese Erde gekommen ist, um seine tausendjährige Friedensherrschaft anzutreten. Werden wir alle dabei sein? Werden wir zu denen gehören, die er für Gott erkauft hat, mit seinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hat sich zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, um über die Erde zu herrschen? Offenbarung 5, die Verse 9 und 10. Das entscheidet sich nicht irgendwann. Die Vergebung der Sünden schenkt der Herr jetzt und hier. Die musst du hier bekommen, dir in diesem Leben schenken lassen, glaubend in Empfang nehmen und festhalten, auch wenn damit nicht gleich alle Probleme und Schwierigkeiten und alles Leid in deinem Leben verschwunden sein werden. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, Römer 8, Vers 18, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es wird gewaltig sein. Und vielleicht gehörst du ja schon zu den Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, Christus zu erlauben, in ihr Herz zu kommen. Möglicherweise gehst du in deinen Gedanken sogar schon so weit zu denken, dass du ihn eventuell zum Herrn deines Lebens machen willst. Vielleicht steckst du bereits mitten in Übergabeverhandlungen her. Wenn du nur geschickt genug vorgehst, lasse ich dich eventuell ein. Wenn du mich glücklich machst, wenn du mich heilst, wenn du ein paar Gebete beantwortest, wenn du mir ein oder zwei Zeichen gibst, wenn du ein Wunder schenkst, ach, hör doch auf. Hör auf damit, dir den Herrn lediglich als den demütigen und sanften Nazarener vorzustellen, der an der Tür deines Herzens steht und hofft, dass du ihn zum Herrn deines Lebens machst. Er hat den Esel doch längst zurückgegeben. Durch seine Wunden, nicht durch seine Wunder, schreibt Jesaja, sind wir geheilt. Er ist nicht länger der zurückgewiesene Mensch, er ist der König der Herrlichkeit. Er kam aus dem Grab im Vollbesitz seiner Auferstehungskraft. Er ist aufgefahren zu seinem ewigen Thron. Er hat alle Macht und Herrschaft übernommen und er herrscht in diesem Augenblick über alle Gewalten und Königreiche des Universums. Der letzte Feind war der Tod und Christus machte selbst ihn zum Schemel seiner Füße. Wir können Jesus nicht zum König machen. Er ist bereits König. Wir können ihn nicht zum Herrn über alles machen. Das ist er längst. Stell doch das nur einmal vor. Da sitzt er nun in all seiner beeindruckenden Macht und Herrlichkeit mit seinem ganzen himmlischen Heer zu seinen Füßen, mit den 24 Ältesten, die auf ihren Gesichtern vor ihm liegen, mit Gott, der ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben hat, mit einem am Boden zerstörten und besiegten Teufel, der vor seinem Angesicht flieht, und mit allen Herrschaften im Himmel und auf Erden, die sich vor seiner Macht und Majestät beugen. Und da ist jemand lauwarm und halb entschlossen und denkt, er täte ihnen einen Gefallen, wenn er ihm gestattet, sein Leben zu regieren. Das ist doch Wahnsinn. Wer ist er? Wer sind wir? Wer ist Jesus für dich? Die Antwort kannst du dir nur selber geben. Unser Herr, segne uns.